Hello, hello, ich bin wieder zurück mit einem ganz spannenden Thema, das sehr viele Fragezeichen oft aufwirft und ich möchte ein bisschen Klarheit in das Thema bringen. Und zwar das Thema Leckerlisuche, Futtersuche vom Boden. Soll ich das machen, ja oder nein? Oder bewirkt das vielleicht sogar, dass mein Hund mehr vom Boden zu fressen anfängt? Das ist eine Frage, die bekomme ich sehr, sehr, sehr häufig gestellt, wenn ich empfehle, Futtersuchen zum Beispiel in der Wiese zu machen. Und das möchte ich einmal mit euch ganz sachlich aufdröseln. Wir starten aber wie immer damit, dass wir uns mal angucken, von was sprechen wir denn überhaupt bei einer Futtersuche. Wir sprechen davon, dass der Hund mit seiner Nase Futterstückchen aufspürt, zum Beispiel auf der Wiese oder im Baum oder in der Wohnung verteilt, die sucht, dann findet und fressen darf. Und das ist im Allgemeingebrauch eine Futtersuche. Das kann man natürlich vom Schwierigkeitsgrad her auch steigern. Man kann da dreidimensional Futter verstecken. Das ist ganz, ganz variabel und man kann da sehr kreativ sein. So, jetzt fragt man sich vielleicht, warum setzt man das denn ein? Warum nutzt man denn überhaupt eine Futtersuche? Und auch da möchte ich ganz, ganz vorne starten. Ich habe es gerade schon gesagt, der Hund arbeitet mit seiner Nase. Der Hund ist mit 200 bis 300 Millionen Riechzellen ausgestattet. Neben dem Menschen, der nur mit 5 Millionen Riechzellen ausgestattet ist, ist das ganz schön viel. Also die Nase ist das Organ des Hundes, was so, so gut funktioniert, so wie wir uns das gar nicht vorstellen können und natürlich auch sehr stark ausgebildet ist und das primäre Organ beim Hund darstellt. Das heißt, Nasenarbeit ist immer spannend für den Hund. Das ist Exploration, also Erkundung und damit ist es auch eine Herausforderung für den Hund, nach Futterstückchen oder was auch immer zu suchen. Und gleichzeitig hat es noch den netten Nebeneffekt, dass es den Blutdruck senkt, dass es Glücksgefühle freisetzt in Form von Hormonen und Neurotransmittern. Dazu gehören zum Beispiel Dopamin, Serotonin, Endorphine. Und damit macht Nasenarbeit nicht nur entspannt und müde, sondern auch noch glücklich. Und diese Glücksgefühle, diese angenehmen Hormone und Neurotransmitter, die in unserem Körper und in unserem Kopf ausgeschüttet werden, können super gut eingesetzt werden im Alltag, um zum Beispiel einen Rahmen zu schaffen, also Rituale zu etablieren mit dem Hund. Denn wir wollen in der Regel ja einen entspannten Hund. Und in der Regel sind glückliche Hunde, also Hunde, die angenehme Gefühle erleben, die entspannteren Hunde. Das ist ganz selbsterklärend, denn wer nur unangenehme Gefühle erlebt, also dauernd nur Angst, Frust und so weiter erlebt, der ist automatisch angespannter. Das kann man sich vielleicht ganz gut vorstellen. Das heißt, wir brauchen diese angenehmen Gefühle, um Hunde an unsere Welt heranzuführen und zum Beispiel eben schöne Rituale zu etablieren, die man gemeinsam machen kann. Das gibt Sicherheit und Geborgenheit und es stärkt auch die Beziehung zu Menschen. Denn es gibt nicht umsonst diesen Spruch, Liebe geht durch den Magen. Ich habe es, glaube ich, schon in einer anderen Folge mal gesagt. Aber es stärkt die Beziehung, wenn Mensch und Hund angenehme Gefühle gemeinsam erleben. Und ja, Futter und Nasenarbeit sind da einfach eine ganz, ganz tolle Glücksgefühlquelle, sage ich mal. Und außerdem auch noch dafür super gut, wenn der Hund ein bisschen unsicherer ist, wenn der Hund ängstlich ist oder wenn ein Welpe gerade angekommen ist und in der Sozialisierungsphase ist, in der Prägungsphase, dann kann ich mit der Umwelt positive Verknüpfungen schaffen, während ich eine kleine Futtersuche mache zum Beispiel. Also den Hund verarbeiten lassen, ich setze mich auf eine Decke, streue da ein paar Leckerlis ins Gras oder auf die Decke und habe dann die Möglichkeit, da den Hund einfach seine Umwelt beobachten zu lassen, ein bisschen verarbeiten zu lassen und gleichzeitig erlebt er was erstens entspannt und zweitens ja, happy macht. Und das ist eine super schöne Möglichkeit bei verschiedensten Hunden. Ich habe es gerade schon gesagt, ich nutze das bei Welpen, bei jungen Hunden. Junge Hunde sind oft sehr aufgeregt, die kommen oft nicht schnell runter und da hilft das, wenn man ihnen Struktur gibt, Rituale gibt, Spazierrituale einbaut. Zum Beispiel an Ort X machen wir mal eine Futtersuche, das gibt Erwartungssicherheit. Genauso wie bei den Tierschutzhunden. Da geht es oft erstmal darum, dass die überhaupt entstresst werden und Ängste loswerden. Und auch da nutze ich es gerne. Und auch bei den ängstlichen Hunden, also es müssen nicht nur Tierschutzhunde sein, kann man das total schön einsetzen. Immer als ein Tool von vielen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Also das ist nicht das Training. Ich gehe nicht durch die Welt und sage, schmeißt euren Hund nur Futter auf den Boden und dann ist alles in Ordnung. Aber es ist ein Tool, was man einsetzen kann. Man kann es bei Hunden mit Begegnungsproblemen einsetzen, um Deeskalationsverhalten zu fördern. Man kann es bei Hunden nutzen, die gerne jagen gehen, um eine Ersatzbefriedigung zu schaffen für Hunde, die gerne mit der Nase arbeiten. Also im Grunde kann ich es bei allen Hunden einsetzen, dass sie sich Dinge mit der Nase erarbeiten und dann auch finden und danach auch fressen dürfen. Natürlich habe ich diverse andere Nasenarbeitsmöglichkeiten, aber die Futtersuche ist eben eine super schöne, einfache Möglichkeit, super schnell aufgebaut. Ja, ich brauche für ein Etablieren von einer Futtersuche brauche ich ein paar Minuten. Dann hat der Hund es verstanden. Und das macht das Ganze zu einem Tool, was super schnell einsetzbar ist, was super schnell sich in den Alltag integrieren lässt und in der Regel echt sehr tolle Auswirkungen hat. Und zwar vornehmlich auf die Entspannung des Hundes und auf die Beziehung zwischen Mensch und Hund. Dann schauen wir uns doch jetzt mal die Argumentation an, dass Hunde, die Futter vom Boden bekommen von ihren Menschen, häufiger in die Nahrungssuche und auch in den Fund gehen und letzten Endes mehr Zeugs vom Boden fressen als Hunde, die das nicht tun. Die allermeisten Hunde, die zu mir ins Training kommen, haben in ihrem Leben vorher, bevor ich sie getroffen habe, schon mal Futter am Boden gesucht, gefunden und gefressen. Ich habe ganz, ganz selten Hunde im Training, die nie Futter vom Boden fressen würden, die irgendwie 10 cm an einer Leberkastsemmel vorbeilaufen und sagen, nee, möchte ich nicht. Und tatsächlich sind das des Öfteren die Hunde, die entweder super, super krass gestresst sind oder die Hunde, die magen-darmkrank sind. Also das ist nicht normales Hundeverhalten. Gehen wir mal davon aus, dass es vielleicht eine ganz kleine Handvoll Hunden gibt, bei denen das normales Hundeverhalten ist. Dann könnte diese Hypothese ja zutreffen. Denn ich möchte nichts ausschließen, ich schaue mir immer alles kritisch an. Und natürlich könnte man sagen, okay, der Hund, der noch nie Futter vom Boden gefunden hat und gefressen hat, der hat da womöglich kein Interesse dran. Und wenn ich dem jetzt Futter auf den Boden streue, dann könnte es sein, dass das sein Interesse weckt, plötzlich Futter auf dem Boden zu suchen. Aber ist das logisch, dass wenn der Hund eigentlich dieses Bedürfnis nicht hat, also von innen heraus, dass er das dann trotzdem tut? Ist das sehr logisch? Wenn ich nicht das Bedürfnis habe, Brokkoli zu essen, und mir legt jemand die ganze Zeit Brokkoli vor die Nase hin. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich plötzlich das Bedürfnis bekomme, Brokkoli zu essen? Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur eine Überlegung, die ich jetzt mal so in den Raum stelle. Es kann sein, dass der ein oder andere auf den Geschmack kommt. Würde ich nicht ausschließen wollen. Wahrscheinlich finde ich es eher nicht. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass du einen Hund hast, der Futter auf dem Boden liegen lässt. Denn wirklich die allermeisten Hunde lassen die Leberkässemmel nicht liegen. Und woran liegt das? Das liegt einfach an der Genetik. Seit Zehntausenden von Jahren leben unsere Hunde als domestizierte Raubtiere mit uns zusammen. Und davor haben sie wild gelebt. Sie haben sich wie ganz normale Tiere um ihre Nahrungsaufnahme gekümmert. Und das hat sich mit der Zeit, mit der Domestikation verändert. Und man vermutet, dass sich Hunde von Menschenresten ernährt haben und so auch domestiziert wurden, also sich so immer näher dem Menschen angenähert haben. Es ist übrigens bis heute so, dass nur ca. 20% der Hunde auf der ganzen Welt als Haustiere so mit Menschen zusammenwohnen, wie wir das hier kennen. Alle anderen Hunde leben als Community Dogs, als Straßenhunde, als Streunerhunde, als wilde Hunde. Und bei den meisten Hunden ist es tatsächlich genetisch angelegt, nach Menschennahrung zu suchen und diese zu fressen. Denn wenn man mal ein paar Jahrzehnte nur zurückguckt, also ins letzte Jahrhundert, dann weiß man, dass viele Hunde früher einfach die Essensreste der Menschen gekriegt haben. Da hatten viele Leute auch einfach kein Geld, irgendwie teures Hundefutter zu kaufen, abgesehen davon, dass das erst in den letzten Jahrzehnten so richtig hochgeploppt ist. Das war nie ein Ding. Das heißt, Hunde haben sich immer, immer von Menschenresten ernährt, von den Nudeln, von den Kartoffeln, von den Kohlenhydraten übrigens. Und das ist also in der Genetik mit drin, beziehungsweise auch in der epigenetisch angelegt. Epigenetisch bedeutet, dass die Vorfahren bestimmte Verhaltensweisen gezeigt haben und diese Verhaltensweisen sozusagen sich in der DNA spiegeln. Es ist also für sie ein ganz natürliches, genetisch angelegtes Verhalten, nach Nahrung vom Menschen zu suchen. Das ist so natürlich wie auch Jagdverhalten, Sexualverhalten oder andere genetisch angelegte Verhaltensweisen. Und die sind auch nicht löschbar, die sind da. Und dementsprechend werden diese Verhaltensweisen früher oder später gezeigt. Es braucht keine externe Motivation dafür. Es braucht niemanden, der sagt, hey, such doch mal nach Futter. Denn die Motivation ist intrinsisch, also von innen heraus motiviert, nach Futter zu suchen. Und genauso zeigt sich es auch in der Praxis. Die allermeisten Hunde suchen Futter, finden Futter, fressen Futter. Und ich bin sicher, dass 99% meiner Podcast-HörerInnen das bestätigen werden. Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie also mehr nach Futter suchen als vorher oder gar im Umkehrschluss die Futtersuche jetzt einstellen, weil du jetzt keine Leckerlis mehr vom Boden fütterst, sehr, sehr unwahrscheinlich. Denn erstens haben sie es ja schon gezeigt, das heißt, es ist in der Genetik mit drin. Und zweitens, und das ist der nächste Punkt, hatten sie Erfolg damit. Und dieser Erfolg ist nicht zu unterschätzen und das bringt mich zum nächsten Thema. Wie ich es immer zu sagen pflege, sind wir nicht der Mittelpunkt der Welt unserer Hunde. Also wir denken ja immer, wir geben die Belohnung, wir geben die Strafe, der Hund orientiert sich nur an uns, aber das ist nicht so. Belohnung und Strafe gehen nicht nur von uns aus. Angenehme Gefühle, unangenehme Gefühle gehen nicht immer nur von uns aus, sondern eben auch oder zum Großteil sogar von der Umwelt des Hundes. Was heißt das jetzt in unserem Fall? Ein Hund, der in der Vergangenheit Futter am Boden gefunden und gefressen hat, der wird das mit sehr, 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 sehr hoher Wahrscheinlichkeit wieder tun. Warum? Weil was finden die Leute denn da draußen? Weil was finden die Hunde denn da draußen? Döner, Leberkässemmeln, Brezen, Kuchenstücke und in der Regel auch ziemlich riesengroße Stücke davon. Und das sind natürlich für die allermeisten Hunde Jackpot-Belohnungen, also Lieferanten von euphorischen Glücksgefühlen. Das ist einfach, als würden wir 1 Million Euro auf dem Boden finden, wo wir sonst immer nur, keine Ahnung, 500 haben. Und was weiß ich, was ihr alle verdient. Aber es ist einfach so, dass Hunde in der Regel da eben nicht dran vorbeilaufen, weil es eben so wahnsinnig tolle Sachen sind, die da draußen liegen. Und wenn der Hund dann lernt, wow, da draußen finde ich die Lotto-Jackpots. Und aus der Hand meines Menschen gibt es halt, ja, die Trockenfutterstückerl. Ja, ist ja klar, dass wir nicht mit ganzen Leberkässemmeln immer belohnen können. Oder was heißt immer? Das ist maximal für so einen Notfallrückruf oder so, dass ich sowas mal nutze. Aber ich würde auch nicht mit Leberkässemmeln irgendwie Sitz aufbauen. Und natürlich ist das dann ein Lotto-Jackpot und natürlich kommen da dann die Glücksgefühle. Und natürlich lernt der Hund dann, dass das sich einfach lohnt. Das wird zum Selbstläufer, das wird selbstbelohnend, das ist schon selbstbelohnend in der Genetik. Und dann haben sie auch noch Erfolg damit. Und das ist einfach dann sehr, sehr verstärkend, sehr, sehr belohnend. Und deswegen wird das Verhalten auch nicht eingestellt werden, weil es sich sehr lohnt. Weil es trainiert wird. So funktioniert Training. Das ist halt Training aus der Umwelt und nicht aus unseren Händen oder unseren Gedanken heraus, sondern die Umwelt trainiert den Hund auch. Und es ist einfach wirklich, wirklich sehr, sehr utopisch zu denken, dass der Hund irgendwie dieses Verhalten, also nach Futtersuchen, aus dem Grund einstellen wird, weil wir ihm jetzt keine trockenen Leckerlis mehr auf den Boden werfen. Also come on, das ist wirklich utopisch. Und für alle an euch, die so einen Hund haben, vielleicht kennt ihr das, wenn die Hunde immer wieder zu dem Ort, wo sie was Tolles gefunden haben, also zum Beispiel die Leberkässemmel, immer wieder zurückziehen. Ich war gerade mit dem Pico draußen und der springt immer an einer bestimmten Stelle so auf so eine Hausmauer hoch, weil da irgendwann mal eine Brezen lag. Und das macht er dann die nächsten 50 Spaziergänge so. Warum? Weil die Belohnung halt so stark ist. Das kann man sich übrigens als Wissen auch zunutze machen fürs Hundetraining. Ja, also die Umwelt trainiert den Hund, aber einfach mal sacken lassen, wie krass wichtig es ist, dass die Belohnung sehr, sehr hochwertig ist, wenn man ein Verhalten sehr gut abspeichern möchte. Das möchte ich nun mal als Nebensatz gesagt haben. Und die Hunde gehen dann da zurück und zurück. Und teilweise, also wenn das jetzt, also meiner hat jetzt schon mal so ein Steak gefunden, ja, dann gehen die da halt auch Monate später noch hin. Ja. Und jetzt könnte man ja meinen, wenn ich jetzt sage, das ist so belohnend und selbstbelohnend, dass man jetzt den Hund dafür strafen sollte, weil der darf das ja nicht machen. Das wäre jetzt auch wirklich der erste Gedankengang, der so logisch wäre, ja, der darf sich auf keinen Fall selbst belohnen. Und ja, das stimmt grundsätzlich von der Idee her. Es ist nur leider im Alltag fast unmöglich, wenn man in der Stadt wohnt. Ja, weil so schnell guckst du gar nicht. Der Hund belohnt sich sehr schnell selbst und dann sitzt es eben so gut. Und der nächste Schritt wäre dann, dass Menschen denken, sie müssen jetzt ihren Hund bestrafen, dafür schimpfen, dass der was aufnimmt, den korrigieren, weil der sich ja nicht selbst belohnen darf und weil man das unbedingt abschwächen muss, damit es nicht mehr wird. Und tatsächlich ist das leider eine ganz, ganz schlechte Idee. Und dafür gibt es zwei Gründe. Und zwar erstens eine ganz lerntheoretische Begründung. Wenn ich den Hund nur ab und zu dafür strafe, also nur ab und zu erwische, wenn der was findet, ja, und nur ab und zu in der richtigen Intensität, im richtigen Timing, bla bla, was es halt alles so gibt, bestrafe, ja, wenn ich das nur ab und zu mache, dann wird es für den Hund noch lohnenswerter zu suchen und das Verhalten wird noch mehr gefestigt. Also wenn er nur 1 von 10 Mal es schafft, an diese Leberkässemmel zu kommen, dann ist es für den der 80-fache Lotto-Jackpot. Stell dir mal vor, der Lotto-Jackpot steht neben dir und jemand versucht, dich daran zu hindern und er schafft es 9 von 10 Mal. Wie happy wirst du beim 10. Mal sein, wenn du das erwischst, wenn du den Koffer voll mit der Million erwischst, weil du eine Erleichterung verspürst, plus dieses Glücksgefühl, den Lotto-Jackpot zu bekommen. Also du bist erleichtert. Ja, diesmal hat er das nicht geschafft, mich davon abzuhalten. Erleichterung plus Lotto-Jackpot. Das heißt, worst case, wenn man das so macht. Zweiter Punkt, und der ist mir ganz, ganz wichtig. Wenn ich über unangenehme Gefühle arbeite, und das tue ich, wenn ich strafe, das sind Gefühle wie Angst oder Frust oder ähnliche Gefühle, dann erlebt der Hund Dinge, die den Organismus in Stress versetzen und auf emotionaler Ebene eben sich nicht gut anfühlen. Dadurch entsteht ein inneres Ungleichgewicht. Wer kennt es nicht, wenn man einfach den ganzen Tag nur Schlechtes erlebt hat? Man hat irgendwie unangenehme Begegnungen gehabt, sind einem Missgeschicke passiert, was auch immer. Einfach so ein Pechtag, so ein klassischer. Nach so einem Tag oder nach so einer Woche oder nach einem Monat versucht der Organismus immer wieder ins Gleichgewicht zu kommen. Das ist die sogenannte Homöostase, das heißt das Wiederherstellen des inneren Gleichgewichts. Denn kommt der Organismus nicht wieder in dieses Gleichgewicht, so entsteht oder ist die Gefahr, dass Langzeitstress entsteht, dass körperliche und psychische Krankheiten entstehen. Und das versucht ein Organismus immer zu vermeiden. Und so ist es beim Hund eben auch. Das heißt, ein Hund versucht, wieder ins innere Gleichgewicht zu kommen. Und wie kommen Hunde wieder ins innere Gleichgewicht? Wie kommen wir ins innere Gleichgewicht? Wir suchen uns irgendwas, was uns Spaß macht und was wir gut können. Ja, das können ganz einfache Sachen sein, wie ein Buch lesen, das kann irgendein Sport sein. Ja, das ist in der Regel was, was wir gut können, auch wenn es nur eine Badewanne nehmen ist. Ja, das kann jeder gut, aber es sind Sachen, die uns leicht fallen. Wir fangen nicht, wenn es uns schlecht geht, an, irgendwas Neues zu lernen, sondern wir nehmen die Dinge, die wir gewohnt sind, die wir gut können. Und so ist es beim Hund. Hunde suchen sich Dinge oder Verhalten, die sich A, gut anfühlen, ja, um die unangenehmen Gefühle wieder auszutarieren, und B, die sie auch gut beherrschen. Und was sind das denn für Dinge beim Hund? Was können Hunde denn gut? Das sind in der Regel eben solche Verhaltensweisen wie Jagdverhalten, wie Nahrungsbeschaffung. Das sind Sachen wie Futtersuchen, denn sie haben eine total starke und tolle Belohnungshistorie, also eine Geschichte von Glücksgefühlen sozusagen, und müssen nicht mal trainiert werden. Das ist auch übrigens der Grund, warum gut trainierte Hunde häufig auf gut trainierte Verhaltensweisen zurückgreifen, in Situationen, in denen sie ins innere Ungleichgewicht kommen. Das heißt, zum Beispiel ein Hund, der gelernt hat, seinen Besitzer immer anzuschauen, macht dann häufig das. Das sehe ich ganz häufig in Stresssituationen im Training. Wenn die Hunde gut trainiert sind, dann arbeiten die ganz viel mit Menschen, weil das eine lange Belohnungshistorie hat, ja, wenn es über angenehme Gefühle aufgebaut wurde. Die Hunde, die über unangenehme Gefühle gearbeitet werden, die zeigen das in den Momenten nicht. Die zeigen dann, und das heißt nicht, dass jeder Hund, der das zeigt, über unangenehme Gefühle, über Strafe gearbeitet wurde, aber die zeigen halt dann solche Sachen wie Jagen, Futter suchen und so weiter. Und dann bin ich in einem Teufelskreis drin. Und das wäre wirklich blöd, weil dann komme ich irgendwie da nicht mehr raus. Ich habe auch ganz oft Hunde mit Ängsten übrigens im Training, die sich entweder ins Jagen wegtunneln, das kommt immer ein bisschen auf die Genetik eben an, oder in die Futtersuche. Ganz häufig die Tierschutzhunde, die von der Straße kommen, tunneln sich ganz gerne, wenn sie überfordert, gestresst, ängstlich sind, in so Futtersuchen weg. Meiner hat das am Anfang übrigens auch gezeigt und ich habe das zu spät gemerkt, deswegen wichtig, dass du da jetzt hinhörst und hinschaust, wenn du einen solchen Hund hast. Und genauso gilt das für jagdlich orientierte Hunde. Die gehen ganz häufig dann einfach wortwörtlich sich wegtunneln, indem sie sich ein riesengroßes Loch buddeln. Ja, muss nicht buddeln sein, kann auch einfach Pferden aufnehmen sein oder irgendwelche Vögeln hinterherjagen. Aber da möchte ich jetzt nicht mehr drauf eingehen. Ich habe schon mal in einer Folge was über Jagdverhalten erzählt, vielleicht mache ich da nochmal eine Folge dazu. Also sind wir uns hoffentlich einig, dass jetzt Verhalten, das schon aufgetreten ist, zu strafen oder zu schimpfen, nicht sinnvoll ist. Im Idealfall bin ich ganz früh dran. Im Idealfall verhindere ich gleich bei meinem Welpen im Vorfeld schon diese ganzen Verhaltensweisen. Nur nicht jeder hat einen Welpen, nicht jeder hat einen Hund, der noch komplett ein, ja, ich nenne es mal unbeschriebenes Blatt ist, das sind Welpen auch nicht, denn auch sie haben eine Genetik, auch sie haben eine Epigenetik. Ja? Aber trotzdem kann man da noch ein bisschen mehr formen, als wenn der Hund schon ja, 98 Mal eine Leberkässemmel gefunden hat. Also, was machen wir also? Das ist ja eigentlich die Frage dahinter, denn was wir uns ja immer wünschen ist, dass der Hund Unerwünschtes nicht aufnimmt. Ich glaube, jetzt mit dem Besprochenen könnte man sich schon einig sein, dass das Nicht-Futter am Boden suchen nicht zwingend jetzt dazu beiträgt, dass der Hund einfach automatisch dann nichts vom Boden frisst. Aber was hilft denn dann? Naja, wir haben es gerade besprochen. Wir haben ja gerade über die guten Gefühle gesprochen. Und Hunde, die sich gerne, wenn sie gestresst sind oder wenn sie ängstlich sind, in gute Gefühle wegtunneln. Wir müssen aber nicht zwingend von Hunden sprechen, die ängstlich sind oder gestresst, sondern jeder Hund, jedes Lebewesen sucht sich Dinge und Verhaltensweisen, die sich auf irgendeine Art und Weise gut anfühlen. Und gut kann sein Spaß machen, ja, kann sein Freude machen. Das kann auch sein Erleichterung zeigen, aber da hat es dann auch noch so ein paar Nebeneffekte. Auch da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir wollen Dinge tun, die uns Freude bereiten. Und das kann ich mir zunutze machen. Denn ich kann ja mit dem Hund, wie gerade vorhin schon erwähnt, Dinge trainieren, die ihm gute Gefühle bereiten, die eine gute Belohnungshistorie haben. Die Brezen auf der Hausmauer, die kann ja auch theoretisch aus meiner Hand kommen. Und jetzt nicht falsch verstehen, es geht nicht darum, dass da eine Brezen kommt, sondern es geht darum, dass eine Belohnungshistorie, also eine Geschichte, verknüpft wird. Ein Verhalten wird aufgebaut und es werden ganz viele gute Gefühle mit diesem Verhalten verbunden. Das kann sein eben einmalig oder das kann sein über einen längeren Zeitraum. Ja? Das heißt, wie gesagt, nicht, dass ihr jetzt mit Leberkässemmeln und Brezen rumlaufen müsst, sondern man kann auch einfach sehr, sehr viel Masse drauflegen, also sehr, sehr viel üben. Und dann hat das eine große Belohnungshistorie. So von was spreche ich jetzt? Von Dingen wie zum Beispiel einer guten Aufmerksamkeit, einer guten Leinenführigkeit. Das sind ganz, ganz wichtige Punkte, wenn es darum geht, mit dem Hund an der Leine spazieren zu gehen, dass der einfach gelernt hat, cool, ich laufe in einem bestimmten Radius und check immer wieder bei meinem Menschen ein. Was ich auch trainieren kann, ist ein gutes Abrufen vom Futter, also die klassischen Giftköder-Trainingsgeschichten und auch ein gutes Ausgeben von Dingen. Ja, da muss man natürlich nach einem sehr guten Trainingsplan arbeiten und in kleinen Schritten vorgehen. Nach allen Lerngesetzen, ganz klar. Aber das funktioniert. Ich kann lernen, meinen Hund vom Futter abzurufen und den Dinge ausspucken zu lassen. Und andere Stellschrauben, an denen man drehen kann in dem Bereich, sind auch die folgenden. Die eine Sache ist, nicht hungrig spazieren zu gehen. Ganz häufig treffe ich Leute, die sagen, sie füttern nach dem Spaziergang, der Hund geht hungrig spazieren und ich habe das bei meinem eigenen Hund beobachtet, wenn der hungrig spazieren geht, geht der mehr auf die Futtersuche. Ganz klare Geschichte, es ist fast nicht möglich, kurz vor der Fütterungszeit mit ihm spazieren zu gehen, ohne dass der nicht links und rechts überall was sucht. Die zweite Sache, die da ganz wichtig noch ist, haben wir vorher auch schon kurz angesprochen, ist das Thema Ängste abbauen, Stress reduzieren. Ein Hund, der ständig das Gefühl hat, er muss irgendwie wieder in die Homöostase, also ins innere Gleichgewicht kommen, weil er Ängste hat, weil er Stress hat, weil seine Umwelt oder seine Menschen ihm Stress bereiten, der wird immer Dinge suchen, die er sehr, sehr gut kann. Und da wirklich nochmal genau hinschauen, nochmal mit einer Spezialistin drüber gucken lassen. Das Schöne ist ja, dass man im bedürfnisorientierten Hundetraining eben Belohnungen nutzt, die das aktuelle Bedürfnis befriedigen. Ich kann also Verhaltensweisen aufbauen, trainieren mit dem Hund und brauche dazu Verstärker, also Belohnungen. Und befriedigen diese Belohnungen, diese Verstärker, das aktuelle Bedürfnis, so sind sie in der Regel sehr, sehr gut, also sie ziehen gut. Das heißt, wenn ich meinen Hund vom am Boden liegenden Futter abrufe, dann ist die beste Belohnung, also die, die am nächsten dran ist an diesem Bedürfnis, tatsächlich die, dass er Futter vom Boden aufsammeln kann. Das ist eine viel bessere Belohnung in dem Moment, als das Futter aus meiner Hand zu bekommen. Und damit stille ich dieses Bedürfnis zumindest in Teilen. Ja? Ich kann mir zumindest Mühe geben, dieses Bedürfnis zu befriedigen. Ob das dann befriedigt ist, das entscheidet das Hundegehirn. Aber stell dir doch mal vor, du suchst irgendwie im Urlaub nach einem Bäcker, der das Brot hat, was du zu Hause immer isst. Und du suchst es und suchst es und suchst es und kein Bäcker hat dieses Brot. Und eines Morgens servieren dir deine Gastgeber, dein Hotel, genau das Brot, was du dauernd gesucht hast. Wirst du mehr nach diesem Brot suchen in den nächsten Tagen? Also wirst du weiterhin Bäcker suchen, die dieses Brot vertreiben, oder wirst du das weniger tun? Wird dein Bedürfnis, dieses Brot zu essen, zunächst mal gestillt sein? Du kannst dir diese Frage einfach selber beantworten und für dich entscheiden, was du glaubst. Für mich ist es ganz klar, die Futtersuche ist ein total schönes Tool, das ich für Nasenarbeit, für Rituale, für Auslastungszwecke, für Entspannungszwecke nutzen kann. Ich kann Bedürfnisse befriedigen, ich kann das als Belohnung nutzen. Das ist so ein tolles Tool und es ist so einfach. Und wenn du jetzt immer noch die Sorge hast, dass dein Hund dann mehr Futter vom Boden frisst, dann gebe ich dir jetzt noch ein paar Tipps mit, die du anwenden kannst, damit das sehr, sehr wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Hunde sind Kontextlerner. Hunde unterscheiden sehr, sehr stark zwischen verschiedenen Kontexten. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein Hund ohnehin schon unterscheidet, von wo das Futter kommt und das genau weiß, dass das Futter, was du streust, aus deiner Hand kommt und aus deiner Futtertasche kommt, ist sehr, sehr hoch. Denn Hunde riechen auch. Wir kommen wieder zum Thema Nasenarbeit zurück. Hunde riechen ja viel, viel besser als wir. Das heißt, sie riechen, dass das Futter aus deiner Hand kommt. Und sie sind ja nicht dumm. Sie wissen, dass du das gerade gesprenkelt hast. Der Kontext ist total klar. Der Kontext wird noch klarer, wenn du ein Signal oder sogar ein Ritual einführst. In der Nasenarbeit nutzen wir das super häufig, dass wir zum Beispiel im Mantrailen oder in der Flächensuche oder in der Zielgeruchssuche bestimmte Rituale etablieren, bevor der Hund sucht. Beim Mantrailing ist es zum Beispiel so, dass man ein anderes Geschirr anzieht, eine lange Leine dran macht, den Hund an einem Geruchsbeutel riechen lässt und ihm dann das Signal Trail gibt oder auch ein anderes Signal, um ihn dann letzten Endes Menschen suchen zu lassen. Ich habe noch nie von meinen Kunden Feedback bekommen, dass die Hunde plötzlich im Alltag die ganze Zeit auf Menschensuche sind. Und das wäre ja, wenn wir es wieder auf die Futtersuche übertragen, genau der Fall. Wenn ich sage, die Futtersuche auf dem Boden, die ich meinem Hund praktisch bereite, fördert das Suchen von Futter auf dem Boden, dann müsste das ja in dem Fall bedeuten, dass mein Hund, der jetzt Mantrailing macht, der Individualgeruch sucht und Menschen sucht, jetzt die ganze Zeit unterwegs Menschen sucht und anzeigt. Wenn das der Fall ist, was auch wieder sehr, sehr unwahrscheinlich ist, dann ist da vermutlich was beim Ritual schiefgelaufen. Also kann ich dir empfehlen, dass du das Ritual für dich noch intensivierst, damit du deine Sicherheit hast. Du kannst deinen Hund zum Beispiel absitzen lassen, bevor du eine Suche auf dem Boden machst oder eine Suche im Baum machst oder eine Suche in der Wohnung machst. Du kannst ihm dann ein Signal geben, zum Beispiel das Signal Such, und dann eine bestimmte Handbewegung, zum Beispiel eine Einladung machen und ihn danach suchen lassen. Und somit ist das genau wie in anderen Bereichen der Nasenarbeit ein sehr abgestecktes Ritual, was deinem Hund genau signalisiert, jetzt ist deine Aufgabe Futter suchen und sonst ist deine Aufgabe nicht Futter suchen. Und somit sollten hoffentlich jetzt auch die letzten Zweifel beseitigt sein. Ich bin Team Futtersuche. Ich nutze die Futtersuche so, so gerne als Tool in meinen Trainings und immer nur natürlich als ein Bestandteil, aber als einen sehr, sehr coolen, wirkungsvollen Bestandteil. Ich freue mich, dass du so lange eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.